Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite heute, wie immer, Steffen Pasler, Rechtsanwalt von ETE Rechtsanwälten aus Rostock. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich.
Ja, schön, dass du dabei bist. Du hast auch wieder spannende Sachen mitgebracht, Steffen. Aber ich starte wieder. Und zwar, das BMF hat am 26. Mai verkündet, dass die Vorläufigkeitsvermerke in den Steuerbescheiden erstmal geändert werden. Natürlich muss es geändert werden. Im März hatte das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass der Solidaritätszuschlag verfassungsgemäß sei. Das kommt also raus. Jetzt wird dann wohl nur noch drin sein, einmal die Höhe des Kindergeldes, dass das vorläufig ist, dann die Verlustverrechnungsbeschränkung bei Aktienverlusten nach § 20 Absatz 6 ESTG und die Höhe des Grundfreibetrags wird noch als vorläufig dann vermerkt sein.
Ja, große Aufregung zu einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts aus dem Januar diesen Jahres. Dort ging es um die Zustellung einer Kündigung. Der Kündigende hatte die Kündigung per Einwurfeinschreiben versandt und im Prozess dann den Einlieferungsbeleg vorgelegt, hat gesagt, ja, da muss doch der Beweis des ersten Anscheins dafür streiten, dass diese Kündigung auch zugegangen ist. Nein, sagt das Bundesarbeitsgericht, wie bei jedem anderen Brief auch. Der Einlieferungsbeleg, der sagt uns gar nichts, sondern nur der Auslieferungsnachweis. Den kann man beim Einwurfeinschreiben rekonstruieren lassen von der Post, hat allerdings da nur eine Frist von 15 Monaten, die hier schon abgelaufen war. Die Aufregung kommt eigentlich aus der Darstellung im Netz hin und wieder oder in einigen Stellen habe ich gefunden, dass als Alternative empfohlen wird, dann den Einschreiben-Rückschein für die Kündigung zu verwenden. Das ist aber aus meiner Sicht kein guter Tipp dann, denn wenn der zu Kündigende nicht da ist, dann findet er in seinem Briefkasten nur den Abholschein. Und dieser ersetzt den Zugang der Kündigung in keinem Fall. Also wenn der Arbeitnehmer irgendwann das Kündigungsschreiben abholt oder auch gar nicht, kann der Kündigende den Zugang der Kündigung nicht nachweisen. Also es bleibt bei dem Goldstandard der Zustellung einer Kündigung per Boten. Also wenn der Bote weiß, was in dem Briefumschlag drin ist und diesen Briefumschlag selbst in den Briefkasten des zu Kündigenden einlegt, dann gilt eben die Fiktion des Zugangs der Kündigung. Alternative haben wir noch die Zustellung durch Gerichtsvollzieher. Das ist quasi so der Daimler-Benz unter den Zustellungsmöglichkeiten. Das muss man ja sich vielleicht überlegen, ob man dieses Geld dann ausgeben möchte.
Ja, vielen Dank für die Klarstellung. Also es war ja tatsächlich verwirrend, was man jetzt zu machen hat. Aber jetzt wissen wir, was zu tun ist.
Genau.
Ja, was ist zu tun? Das Bundeszentralamt für Steuern hat am 27. Mai neue Dienstanweisungen zum Kindergeld herausgebracht. Das Kindergeld verfolgt uns. Das haben wir jetzt schon seit einigen Folgen immer mal wieder angesprochen. Das Bundeszentralamt für Steuern hat hier die neueste Rechtsprechung als auch Änderungen in BMF-Schreiben und dergleichen darin verwurstet. Und wer mal Langeweile hat, 173 Seiten, nur das Schönste zum Kindergeld darin zu finden. BAFA hat am 27. Mai ebenfalls etwas mitgeteilt. Bereits jetzt im Mai, Juni 2025 weisen die darauf hin, dass die Förderung für E-Lasten-Fahrräder und E-Lasten-Anhänger nur noch bis zum 30.06.2027 gilt. Also ranhalten, wir haben nur noch 2 Jahre Zeit. Da gibt es eine Förderung von 25% der Aufwendung, maximal 3.500 Euro. Also die wollen anscheinend, dass man da mal ein bisschen mehr investiert. Und am Wochenende war zu hören, dass unser neuer Finanzminister auch bei der sonstigen E-Mobilität, vor allem bei den Pkw, die entsprechende Kaufgrenze auf 100.000 Euro hochsetzen möchte und dass es da möglicherweise auch Sonderabschreibungen geben soll. Also mal sehen, was da unsere neue Regierung im Bereich der E-Mobilität so an Neuem für uns zu bringen hat. Ja, Mobilität und nicht Elektro, sondern Gas. Ab dem 19.06. ist bei Wohnmobilen und Wohnwagen alle 2 Jahre eine Gasprüfung vorzunehmen. Also für alle da draußen, die ein Wohnmobil oder Wohnwagen haben und dann entsprechend irgendwie Flüssiggas oder dergleichen verwenden in ihrem Wohnmobil oder Wohnwagen, da muss man dann also auch nochmal extra zu einer Prüfung dann demnächst gehen. Das neue Bundesjustizministerium hat am 28. Mai verkündet, dass die Verlängerung der Mietpreisbremse bis zum 31.12.2029 geplant ist. Also auch hier nach der neuen Regierung scheint eben die Mietpreisbremse wichtig zu sein und man führt die fort. Und wie gesagt, das ist jetzt erstmal in Planung. Das muss ja dann erstmal noch durch die Instanzen durch. Aber wenn, dann soll es dann bis zum Ende dieses Jahrzehnts dann weiter die Mietpreisbremse geben. Ein ganz wichtiger Hinweis zu der Überbrückungshilfe, wenn Sie das Portal nutzen wollen. Achtung, vom Freitag, den 13. Juni, 12 Uhr bis Montag, 16. Juni, 14 Uhr, gibt es Wartungsarbeiten und das System wird nicht erreichbar sein. Heißt also, wenn Sie da drin arbeiten, noch am Freitag, 13. Juni am Vormittag, bitte, bitte alles speichern und rechtzeitig die Arbeiten beenden, weil dann könnte alles weg sein, was da noch offen ist. Und wenn Sie irgendwann zwischen dem 13.6. und 16.6. Fragen noch beantworten sollten, bitte beachten, dass in der Zeit halt da nichts hinterlegt werden kann im Portal, dass man im Zweifel dann eben zu spät antwortet. Dann also lieber bitte vor dem 13.6. 12 Uhr dann die entsprechenden Anfragen der Bewilligungsstelle beantworten.
Ja, ich habe da noch einen Hinweis auf eine Gesetzesänderung, die seit gestern, also seit dem 1. Juni 2025 in Kraft ist. Es geht um Klarstellung beim Mutterschutz bei Fehlgeburten. Kein schöner Anlass, aber endlich eine Klarstellung, dass eine Entbindung eben auch anzunehmen ist, wenn es sich um eine Tod- oder Fehlgeburt handelt. Die setzt dann also die gleichen Mutterschutzfristen, sicher zeitlich gestaffelt nach Schwangerschaftswoche in Gang und auch den 4-monatigen Kündigungsschutz. Also eine Klarstellung, die aus meiner Sicht schon lange überfällig war. Ja, kommen wir jetzt schon zu den Urteilen?
Ja,
Ja.
jetzt kommen wir schon zu den Urteilen und du hast ein paar spannende Sachen vom BGH
Ja, der
mitgebracht.
Bundesgerichtshof war aktiv und hat klargestellt, dass bei der Anmeldung einer Umwandlung die dort beizufügende Schlussbilanz des übertragenden Rechtsträgers auch nachgereicht werden kann. Es liest sich so aus der Vorschrift nicht, aber der BGH ist da gnädig und sagt, wir lassen das zu, wenn denn das Nachreichen zeitnah geschieht. Das soll dann auch unabhängig davon gelten, ob die nachgereichte Schlussbilanz im Zeitpunkt der Anmeldung bereits erstellt war oder nicht. Aber da sind wir uns, glaube ich, einig. Das darf nur im Notfall mal möglich sein. Wir empfehlen weiterhin die Erstellung und Beifügung der Schlussbilanz schon bei der Anmeldung. Daran soll sich nichts ändern. Ja, dann habe ich noch eine Entscheidung. Ach so, ich muss noch nachliefern. Das ist der Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 18. März 2025, Aktenzeichen Römisch 2 ZB 1 aus 24. So, jetzt aber zu der weiteren Entscheidung des Bundesgerichtshofs und da gehen wir in das große Thema Windenergie. Es ist so Usus, dass Planungsbüros und andere Interessenten über Land ziehen und Grundstückseigentümer binden, indem sie Nutzungsverträge schließen für den Betrieb, für die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen, oft schon zu einem Zeitpunkt, wo diese Anlagen noch nicht einmal genehmigt sind. Das berücksichtigen Sie dann in den Nutzungsverträgen, indem Sie die oft sehr langfristige Nutzungszeit von 20 Jahren oder noch länger an die Inbetriebnahme dieser Anlage knüpfen. Nun ist das nicht ganz selten, dass sich der Grundstückseigentümer die Sache überlegt und es ihn vielleicht reut, diesen Nutzungsvertrag unterzeichnet zu haben, vielleicht weil er ein besseres Angebot bekommen hat und er möchte halt aus diesem Vertrag wieder herauskommen. Da sagt der Bundesgerichtshof, ja, bis zur Inbetriebnahme, also bis zu dieser ungewissen Inbetriebnahme, haben wir einen ordentlich kündbaren Nutzungsvertrag. Und dann kann man halt ordentlich kündigen mit der gesetzlichen Kündigungsfrist. Es sei denn, dass dieses Kündigungsrecht konkludent ausgeschlossen ist. Das ist etwa der Fall, wenn wir neben den Kündigungsmöglichkeiten auch Rücktrittsmöglichkeiten für den Fall geregelt haben, dass sich beispielsweise die Genehmigung dieser Anlage zerschlägt. Wenn wir da Fristen haben, dann sagt der Bundesgerichtshof möglicherweise dann eine ordentliche Kündigung konkludent ausgeschlossen. Wenn wir den Fall haben, müssen wir uns halt genau diesen Vertrag angucken. Ja, das war das Urteil des BGH vom 12. März 2025, Aktenzeichen römisch 12 ZR 76 aus 24. Ja, und dann nochmal von mir, jetzt nicht der Bundesgerichtshof, sondern das Landgericht Frankenthal hat mich auch überrascht. Ich mache das Spiel jetzt seit 30 Jahren und meine nicht mehr überrascht werden zu können, hier aber doch. Es ging um einen Gebrauchtwagenkauf. Und da bin ich immer davon ausgegangen, dass wenn ich ein solches Wägelchen kaufe und mir der Fahrzeugbrief dazu überreicht wird, dass dann mein guter Glauben in die Eigentümerstellung des Veräußerers geschützt wird. Das Landgericht Frankenthal sagt ja, aber nicht unter allen Umständen. Also, wenn beispielsweise Fahrzeug und Fahrzeugbrief mir auf einer Autobahnraststätte übergeben wird, dann müsste mir das verdächtig vorkommen und dann ist mein guter Glauben nicht geschützt. Auch nicht mit dem Kfz-Brief. Das war das Urteil des Landgerichts Frankenthal vom 3. April 2025, Aktenzeichen 3O388 aus 24.
Okay, wir
Und
lernen also, irgendwas an Autobahnraststätten zu machen, scheint verdächtig zu sein. Dann
genau.
lassen wir das in Zukunft.
Große Vorsicht.
Ja. So, ganz kurz zum niedersächsischen FG mit einem steuerlichen Thematik. Da hatte eine Dame eine GmbH gründen wollen und nicht dann mit Bargeld, sondern es sollte durch eine Sacheinlage funktionieren. Sie kaufte also selbst noch persönlich ein Mini Cooper und legte den dann in die GmbH ein. Und als er dann eingelegt war, wurde die GmbH eingetragen. Das war alles soweit gesellschaftsrechtlich okay. Steuerlich stellte sich dann nur die Frage, was ist denn eigentlich mit dem Vorsteuerabzug? Die Frau hat diesen PKW noch persönlich gekauft, hat damit also keinen Vorsteuerabzug, und die GmbH hat den Wagen nun mal nachweislich nicht selbst gekauft, hatte auch keinen Vorsteuerabzug. Es konnte nachgewiesen werden, dass dieses Fahrzeug von der GmbH tatsächlich auch die ganze Zeit durchgehend betrieblich genutzt wird. Und dann hat das nächste niedersächsische FG mal so ein bisschen in der Rechtsprechung des EuGH geblättert und gefunden, es gäbe doch da so einen Neutralitätsgrundsatz und dass irgendwo eigentlich dann doch mal, gerade wenn ich einen Gegenstand dann auch unternehmerisch nutze, ein Vorsteuerabzug gewährt werden muss. Kamen die dann dazu, das Ganze muss dann irgendwie einheitlich gesehen werden und es muss ein Vorsteuerabzug gewährt werden. Da das Ganze jetzt nicht so ganz unumstritten ist, war es richtig, dass das niedersächsische FG die Revision zugelassen hat. Das wird dann also hoffentlich dann also zum BFH kommen. Dann kann der sich das nochmal angucken. Es geht um das Urteil des niedersächsischen FG vom 3. April 2025, Aktenzeichen 5K 111 aus 24. Ja, und dann zum Abschluss habe ich noch einen Beschluss des FG Köln mitgebracht. Da ging es um die Rechtmäßigkeit des Zinssatzes von Aussetzungszinsen. Wir haben hier nämlich die Thematik, dass wenn ich Aussetzung beantrage, dann muss ich einen Zinssatz von 0,5% pro Monat akzeptieren, dafür, dass ich kein Geld an den Staat zahle. Wenn es aber um Nachzahlungszinsen geht, also ein Fall, wo ich anscheinend auch zu wenig Geld an den Staat gezahlt habe, da ist der Zinssatz bei 0,15% pro Monat. Also in beiden Fällen zahle ich nicht oder nicht genug Geld an den Staat. Einmal wird das Ganze bei den Aussetzungszinsen mit 0,5% pro Monat verzinst, bei den Nachzahlungszinsen mit 0,15% pro Monat. Das fand das FG Köln hier in dem ADV-Verfahren dann doch ein bisschen komisch und hatte ernstliche Zweifel, dass das so ganz richtig ist und hat damit dem Steuerpflichtigen seine ADV dann auch gewährt. So, es hätte vielleicht dann auch noch mal eine Beschwerde gegen diesen Beschluss durch das Finanzamt erhoben werden können. Das haben die aber nicht gemacht, sodass jetzt also die Entscheidung erstmal soweit rechtskräftig ist. Wir müssen es aber ganz normal beobachten. Die Argumente des FG Köln sind gar nicht so schlecht und vielleicht findet sich ja auch noch ein Fall, der dann zum BFH bzw. Bundesverfassungsgericht geht. Ja, das war's dann schon wieder von unserer Seite, Steffen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hat wieder Spaß gemacht.
Ja,
Und
mir auch.
Ihnen allen dann eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Zum nächsten Mal. Tschüss.